Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich würde gerne noch zum Anfang einmal beten und ihr dürft dazu gerne aufstehen, wenn ihr möchtet. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen und wirklich auf dein Wort hören können. Danke, dass wir es haben und ich bitte dich, dass du mir jetzt hilfst, es so auszulegen, wie du es möchtest, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst. Amen. Ja, die Sünde. Ich glaube, ich muss eure Erwartungen am Anfang ein bisschen dämpfen. Das ist wie, glaube ich, immer in dieser Predigtserie. Es sind ja sehr, sehr große Themen. Also die haben ja schon eine Spannweite. Da könnte man sich tagelang unterhalten. Und wir haben aber heute Morgen leider nicht ganz so viel Zeit. Also wenn ihr jetzt dann... Sonst müssten wir uns dann mehrere Tage mit auseinandersetzen und wären immer noch nicht fertig. Und das ist ja auch was, sind ja auch Themen, die uns unser ganzes Leben lang beschäftigen. Das heißt, ich werde heute nicht auf alle Einzelaspekte der Sünde eingehen können. Das schon mal voraus. Aber ich glaube, und so ist es auch sonst in der Predigtserie, dass wir in groben Zügen, also mit relativ großen Pinselstrichen, versuchen einfach das große Ganze zu umschreiben und dann gibt es immer noch so viele Sachen und Details, in die man einsteigen kann. Sonst wäre das Christenleben ja auch ein bisschen langweilig, wenn wir alles schon mal so eben abgefrühstückt hätten. Und deswegen will ich mich heute auf so ein paar Dinge eben fokussieren. Ich werde nicht sehr detailhaft darauf eingehen, wie die Sünde kommt, wo sie jetzt genau herkommt, weil der Text es auch nicht so richtig hergibt. Der Text, den wir jetzt auch behandelt werden, kommt aus 1. Mose 3, wer das aufschlagen möchte. Und die Sünde kommt einfach in die Welt. Sie ist da im Gestalt der Schlange. Deswegen will ich mich eher auf das Wesen der Sünde auch konzentrieren, im ersten Punkt. Dann, was sie für Auswirkungen hat. Und dann, um auch in einem positiven Sinne zu schließen. Und wir haben allen Grund, dafür dankbar und positiv gestimmt zu sein, wie die Sünde überwunden wurde, beziehungsweise wer sie überwunden hat. Jetzt, wo ich das gesagt habe, das Wort Sünde, was macht es mit euch? Ihr dürft gerne auch eben mal reinrufen, vielleicht ein Wort, was ihr dabei empfindet, wenn ihr dieses Wort Sünde lest, hört. Schuldempfinden, ja. Negatives. Traurig, ja. Scham, Angst, ja. Kampf, Verzweiflung, ja. Genau. Bitte? Reue, ja. Also man merkt schon, dieses Thema ist schwer. Und mir sind auch so ein paar Begriffe eingefallen, vielleicht auch Schrecken, auch darüber, was in der Welt so alles passiert. Unbehagen, Schuldgefühl, weil einem so ein bisschen bewusst wird, da ist noch was, da nagt was an mir. Vielleicht überwiegt auch die Dankbarkeit, weil ich weiß, hey, da ist ja was, da ist ja jemand. Worauf wir später auch noch eingehen wollen. Meine Sünde erdrückt mich nicht mehr, sondern sie ist von mir genommen. Ja, und vielleicht auch eine gewisse Ratlosigkeit, Verzweiflung. Warum gibt es diese Sünde? Warum ist sie in dieser Welt? Warum bedrückt sie uns so schwer? Und ich will das aber heute auch nochmal in einen gewissen Kontext setzen, was der Begriff der Sünde bedeutet. Und wir haben jetzt einige Sachen gesagt und das sagt mir, dass ihr mit diesem Konzept oder mit der Sünde tatsächlich was anfangen könnt. Jetzt sind wir hier, die meisten von uns, gehe ich davon aus, haben eine Grundidee, was steht in der Bibel. Und wir wissen ungefähr, was Sünde bedeutet. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass es in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so normal ist, von Sünde zu sprechen. Sünde ist eher, ja, vielleicht so ein etwas überholtes, antiquiertes Konzept, was man irgendwie so hat, was aber jetzt in dem Sinne nicht mehr so relevant ist. Und ich glaube, ein Teil davon ist eben, dass, wenn wir sagen, wir leben in einer säkulären Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die zunehmend weniger von Gott wissen möchte, diese vertikale Komponente Mensch, Gott, der Mensch sündigt in Bezug zu Gott, aber auch in Bezug zu Mitmenschen. Und diese Beziehung Mensch, Gott existiert in so einem säkularen Kontext einfach nicht. Das heißt also, dieses Wort der Sünde ist erstens antiquiert und irgendwie passt es nicht so richtig. Und es ist ja auch die Frage, wer definiert denn die Sünde? Und wenn ich die Bibel nicht als Gottes Wort nehme, dann wird es auch schwierig, weil dann sind Werte, Moralvorstellungen auch flexibel, dynamisch. Und vieles, worum man das dann auch so ein Stück weit vergleichen kann, wie das dann bezeichnet wird, ist zum Beispiel in der heutigen Gesellschaft Schuld, Scham, Verantwortung, Gerechtigkeit oder auch Ungerechtigkeit. Das sind so Begriffe, die in diesem Kontext geworfen werden, aber die eben versuchen, dieses ganze Konzept Gerechtigkeit zu schaffen ohne Gott. Aber wir wollen uns jetzt nochmal damit beschäftigen, was sagt denn jetzt eigentlich die Bibel dazu? Und ich würde euch ermutigen, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt die gerne auf. Und weil ich bin davon überzeugt, dass wir hier die Wahrheit finden und dass wir hier wirklich ein Grundkonzept finden, was nicht irgendwie dynamisch ist und was wir dann immer wieder aushandeln müssen. Wir haben hier das Wort Gottes, das uns ganz klar aufzeigt, was ist das Wesen der Sünde, wie sieht es aus. Am liebsten hätten wir natürlich, dass es nicht da ist, aber wir bekommen hier eine sehr klare Anweisung und sehr klare Führungen, was ist die Sünde und wie gehen wir mit ihr um. Ich würde einmal den Text gerne vorlesen und ihr dürft ihn gerne mitlesen. 1. Mose, Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott zu der Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Ja, du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und was böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewiglich lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Genau, wir wollen uns jetzt anschauen. Okay, gut, das funktioniert. Wie das Wesen in die Welt kommt. Und da habe ich auch wieder drei Punkte. Zum einen sind drei Verkehrungen sozusagen. Das eine ist, was ist wahr? Was ist Wahrheit? Der zweite ist, was ist richtig? Also basierend darauf, was die Wahrheit ist, was ist das Richtige zu tun? Und das dritte, Identität. Wer ist der Mensch? Wer bin ich? Und die erste Verkehrung, die erste Lüge, die wir hier haben, was ist wahr? Was ist die Wahrheit? Wer hat die Wahrheit? Und wir sehen hier, dass dieses Fundament, dass diese Wahrheit angegriffen wird in diesem Satz, die Schlange sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Also das ist die grundsätzliche Frage, wer hat die Wahrheit? Wer spricht die Wahrheit? Und das ist vielleicht, sagt man, ja klar, Gott ist die Wahrheit. Ist vielleicht aber gar nicht so einfach, wenn ihr euch mal reflektiert, was sind denn eure Quellen der Wahrheit? Aber ist das zum Beispiel der eigene Verstand? Ist nicht ganz falsch. Der ist von Gott gegeben, aber eben auch ja, stark beeinflussbar und teilweise trügerisch. Es gibt andere externe Quellen der Wahrheit. Es gibt andere Meinungen, Einflüsse der Gesellschaft, von anderen Leuten um mich herum. Auch nicht ganz verkehrt, aber auch fehlerbehaftet. Es gibt die Naturwissenschaften, die uns erklären können, was ist, wie die Welt um uns herum ein Stück weit funktioniert. Sie können Naturgesetze ableiten. Und wir haben das Wort Gottes, das offenbart, durch wen alles ist, wer der Ursprung ist. Und es ist wahrscheinlich so, dass das, was wir auch als Wahrheit erachten, dass es irgendwo eine Kombination ist aus diesen dreien, ja, aus dem eigenen Verstand, aus externen Quellen und aus dem Wort Gottes. Es ist aber die Frage, wie gewichten wir das Ganze? Was hat letztendlich die Priorität? Wem und welcher Quelle? Was ist sozusagen die Primärquelle, die wir zu Rate ziehen? Und das sehen wir hier, dass diese Quelle, dass dieses Fundament grundsätzlich angegriffen wird. Was ist die Wahrheit? Das wird vom Teufel verquert. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das hat schwerwiegende Konsequenzen, wie wir jetzt auch gleich noch sehen werden, wie wir gleich gelesen haben, wenn wir Gottes Wort nicht als die Primärquelle, als die Wahrheit anerkennen, die sie letztendlich ist. Das Zweite, was ist richtig, basierend auf dem, was ich als Wahrheit erachte, wenn nicht da schon am Fundament gerüttelt wird, dann sieht es weiter auch nicht wirklich gut aus. Und ich springe einmal zurück ein Kapitel vor, da steht nämlich, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das ist eine ganz klare Anweisung von Gott. Das heißt, warum das so ist, weiß man nicht. Ne? Aber Gott gibt diese klare Anweisung. Und es wird jetzt auch im weiteren Verlaufe deutlich, dass diese Anweisung wohl auch sehr wohl verstanden wurde, weil Eva das ja auch so wiederholt. Also 1. Mose 3, Vers 2. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Das heißt, es ist ganz klar, Gott ist die Wahrheit. Gott gibt Gesetze, moralische Gesetze. Und jetzt kommt die Schlange eben auch wieder da rein,
und verkehrt das und sagt, wirklich? Und da kommt eben die nächste Lüge. Vers 4. Keineswegs werdet ihr sterben. Und das ist ja auch eben diese Sache, ne? Ja, ist nicht so schlimm. Dieses Runterspielen der Sünde, das hat ja keine Konsequenzen. Also zum einen, wer Gott ist, was die Wahrheit ist, zweifle ich mal an. Und ob Gott das jetzt wirklich so ernst gemeint hat, auch fraglich. Und da merkt man, dass dieses Fundament, dass dieses Haus, die Wahrheit Gottes, die er in das Leben von den Menschen reingesprochen hat, dass das Stück für Stück untergraben wird, bis es dann zum Einsturz kommt. Genau, und dann geht es eben weiter. Und die nächste Lüge kommt ins Spiel. Ne? Wir haben schon zwei Lügen hier identifiziert. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Keineswegs werdet ihr sterben. Und jetzt kommt die dritte Lüge sozusagen in Vers 5. Auch ihr werdet sehen, was gut und was böse ist. Euch werden die Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott. Und dann sieht die Frau eben auch, Vers 6, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen war und dass eine Lust für die Augen ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Das ist eben auch ein weiteres Merkmal der Sünde. Sie sieht in diesem Moment schon sehr verlockend aus. Ne? Eva sieht diesen Baum, sie sieht diesen Apfel oder diese Frucht, muss man eher sagen, man weiß jetzt nicht genau, was es ist, und sie isst. Und da im Hintergrund steht eben ja auch dieses Versprechen der Schlange, du wirst sein wie Gott, du wirst wissen, was gut und böse ist. Das sieht von außen sehr, sehr, sehr gut aus. Und das ist eben auch ein wesentliches Merkmal der Sünde, dass wir sehen, es sieht vielleicht schön aus, es ist verlockend, es verspricht uns vielleicht Macht, Einfluss, ich komme irgendwie schneller weiter im Job zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal das mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehme. Oder es ist wie so ein sicherer Hafen, wo man sich dann reinflüchten kann, ob es jetzt Alkohol ist oder Drogen, oder ob man einfach übermäßig viel Zeit vor dem Fernseher, vor dem Telefon verbringt, und sich da in etwas reinflüchtet, was so von außen schön aussieht, aber einen doch im Ende leer zurücklässt. Das Dritte. Wer bin ich? Und hier kommen wir wieder auf Vers 5 zurück. An dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Krass. Wir können sein wie Gott. Das ist schon ein krasses Versprechen oder eine krasse Lüge, die der Teufel da auch auftischt. Eine offensichtliche Lüge. Nicht mal der Teufel hätte die Macht, das wirklich einzusetzen, aber es klingt gut. Offensichtlich. Ich kann sein wie Gott. Und da müssen wir verstehen, wer wir eigentlich sind. Und wir sind offensichtlich nicht wie Gott, wir sind Geschöpfe. Gott ist der Schöpfer. Und das Bild, das immer wieder gebraucht wird, auch in der Bibel, um auch so eine ganz klare Platzanweisung zu geben, ist das vom Ton und dem Töpfer. Wir sind der Ton und Gott ist der Töpfer. Und letztendlich kann Gott mit uns tun und lassen, was er möchte. Und es gibt auch da mehrere Stellen, wo das so definiert wird. Ne? Kann der Ton zum Töpfer sprechen? Warum hast du mich so gemacht? Das ist nicht unsere Stellung. Das ist nicht unser Auftrag, Gott zu sagen, was er zu tun hat. Gott ist letztendlich derjenige, der mit uns machen kann, was er möchte. Aber es reizt uns natürlich, wenn man uns verspricht, dass man mehr sein könnte, als man aktuell so ist, wenn man mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Geld hätte. Und deswegen neigen wir auch dazu, vielleicht nicht so zu denken, ja, wir sind jetzt, wir können so werden wie Gott. Ich denke, da haben wir mal die meisten von uns einen relativ realen Blick darauf. Aber dass man doch auch Dinge sehr gerne glaubt, die einem suggerieren, dass man mehr sein könnte, dass man es schneller irgendwo schaffen könnte, wenn man es mit der Wahrheit zum Beispiel nicht ganz so genau nimmt. Und ich will dir mal versuchen, das Ganze runterzubrechen oder da mal so eine Begriffsdefinition zu finden. So, was ist denn jetzt Sünde? Und ich habe zwei Definitionen gefunden, die ich ganz passend finde, wobei die auch wieder wahrscheinlich der Gesamtheit, der Vielfalt dieses Begriffs und auch dieser Schwere nicht ganz gerecht werden. Zum einen ist die Sünde jede fehlende Übereinstimmung mit dem moralischen Willen Gottes in Tat, Handlungen und in unserem Wesen. Oder Sünde bedeutet die Rebellion des Menschen gegenüber Gott. Wenn wir uns jetzt nochmal die Punkte von vorhin anschauen, der Mensch zweifelt den Status Gottes als den allmächtigen Schöpfer an. Ja, auch wieder, was ist Wahrheit? Der Mensch glaubt der Lüge mehr als der Wahrheit Gottes. Und der Mensch will sein wie Gott oder einen Platz einnehmen, der ihm nicht zusteht. Der Mensch wird dadurch eben dem Anspruch Gottes, den Gott an das Leben des Menschen stellt, in Taten, Worten und Einstellungen nicht gerecht. Ich glaube, man tendiert häufig dazu, einfach nur auf die Taten zu schauen. Ah, das hat der gemacht und das hat der zu dem gesagt und so weiter. Aber ich glaube, ganz viel steckt auch in Einstellungen, in Gedanken. Das ist Sünde, die verborgen ist, aber dennoch ist es Sünde. Und ich glaube auch vielleicht in vielen Fällen Sünden, die wir wesentlich häufiger begehen als sogenannte Tatsünden, die vielleicht offensichtlich sind. Wir sind schon relativ gut darin, auch das so zu verstecken. Und das offenbart aber auch, dass Gott nicht nur irgendwie so ein bisschen so drüber wischen will, sondern dass es ihm wirklich um unseren Charakter, um unser Herz, um unser Innerstes geht, in diesem Kampf gegen die Sünde. Und das ist eben auch eine Sache, die andauert. Und selbst der Apostel Paulus, ein Apostel Jesus Christi, der sagt, er kämpft immer noch damit. Dann sagt er ja in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das ist, ja, eben ein andauernder Kampf, in dem wir uns befinden. Ich komme nachher noch darauf zurück, wie wir da auch in diesem Kampf bestehen können. Und ich will zum nächsten Punkt kommen. Was ist denn die Auswirkung der Sünde? Und ich gehe jetzt da nicht detailliert auf alles ein, aber ich werde dann einfach da die Punkte, die jetzt hier auch dick markiert sind, eben entsprechend darauf eingehen. Zum einen, sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Was bedeutet das? Ja, das hat was mit Scham zu tun. Ich will das, was ich getan habe, will ich zudecken. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte das in meinem Leben auch schon, dass es das eine dann zum anderen geführt hat und dass man dann das eine zudeckt und dann quasi das, was man getan hat, dann mit der nächsten Sünde dann zudeckt, indem man lügt. Und es gab eine Situation, an die kann ich mich noch erinnern, da hat mich meine Mutter konfrontiert mit etwas und ich habe gesagt, ich war das nicht. Ich habe das nicht gemacht. Und das ist mir nachgegangen. Ja? Ich habe die eine Sünde getan, ich habe sie zugedeckt mit einer Lüge. Und es war so gut, ich habe das sehr lange mit mir rumgetragen, also ich glaube über 10 Jahre. Und es hat an mir genagt und ich wusste, ich muss das klären. Und es war wirklich so befreiend, dass ich das auch dann, als ich das mit ihr klären konnte, sie hatte sich gar nicht mehr daran erinnert, aber für mich war das so was Nagendes, was immer wieder in den Gedanken hochkam, was mich beschäftigt hat. Und da möchte ich dich auch dazu ermutigen, auch solche Dinge wirklich abzulegen. Wenn wir überlegen, was das, wie sehr und wie lange uns das beschäftigt. Und häufig ist es so, ich kann es euch nicht garantieren, wenn wir das ausräumen vor Gott auf der einen Seite, aber auch vor den Menschen, dass die Reaktion vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie wir sie erwarten. Das ist auf jeden Fall, wird es eine unangenehme Situation sein, aber wir können danach befreit weitergehen und wissen auch, dass uns vergeben wurde. Der nächste Punkt. Die Verstrickung. Oder die Wegweisung der Verantwortung, könnte man sagen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, ich muss einmal weiterklicken. So. Ups. Ja, so, jetzt haben wir es richtig. Genau. Die Sünde sorgt dafür, dass wir das am liebsten auf andere abschieben. Du bist schuld. Nee, du bist schuld. Nein, du. Und das sieht man hier auch, ne? Also, sie werden konfrontiert mit ihrer Sünde. Und dann, da, die Frau, die du mir gegeben hast. Ja. Und dann fragt Gott die Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sagt, ja, die Schlange. Und das ist, glaube ich, auch so eine Eigenschaft der Sünde, die wir häufig sehen, dass wir das gerne von uns wegweisen. Ja, ich konnte ja nichts dafür, ich musste ja. Die Situation war so. Und das Spannende ist eben, dass Gott das nicht so anerkennt. Dass Gott wirklich jeden Einzelnen auch dafür zur Verantwortung zieht, was er getan hat. Und dass wir uns da auch nicht von abweisen können, sondern dass wir auch davon ausgehen müssen, wir sind persönlich haftbar, sozusagen nicht elternhaften für ihre Kinder oder sowas, sondern ich hafte persönlich für meine Sünde. Ich kann das nicht einfach von mir wegschieben. Und das Nächste, was kommt, was wir auch ja häufig erleben, vielleicht im persönlichen Leben, aber auch ja, in der Welt um uns herum, ist einfach, dass Mühe und Leid in unser Leben kommen. Da steht, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, sagt er zu der Frau. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinem Mann sein, er aber soll über dich herrschen. Und zum Mann sagt er, mit Mühe sollst du dich von deinem Acker ernähren. Dein Leben lang Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Also wir kommen aus diesem paradiesischen Zustand und der wird jetzt gedreht. Und damit kommt diese ganze Mühe, dieses ganze Leid, mit dem wir täglich konfrontiert sind, kommt in diese Welt. Und davon kommen wir auch noch nicht los. Wir haben uns ganz schöne Sachen entwickelt, Technologie, die auch dem entgegenwirken kann. Aber nach wie vor haben wir eben Mühe und es wird Leid und Mühe ist Bestandteil unseres Lebens. Eine weitere Auswirkung ist, dass der Tod in die Welt kommt. Das ist vielleicht so ein bisschen versteckt, aber in Vers 21 steht, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Was bedeutet das? Fell. Ein Tier muss sterben, um diese Sünde zuzudecken. Und das ist eben, sind die Konsequenzen, die eben auch in diese Welt kommen. Ein Lebewesen muss sterben, der Tod kommt in die Welt und der Mensch verliert eben auch seine direkte und vertraute Verbindung mit Gott. Also auch diese Beziehung wird abgeschnitten. Der Mensch wird sterblich. Und es wird deutlich, die Sünde, die muss zugedeckt werden. Es erfordert ein Opfer. Also das erste Tier wird geschlachtet, wird geopfert sozusagen. Und wenig später fordert die Sünde eben auch ihr erstes menschliches Opfer. Das kommt dann im nächsten Kapitel, wo es wirklich dann, wo der eine Bruder den anderen ermordet. Das nächste Schlimme ist, dass es zu einer Trennung von Gott kommt. Und das lesen wir in Vers 23. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden und er vertrieb den Menschen und ließ ihm östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Wir sind getrennt von Gott. Und wir sind nicht mehr an dem Ort, den Gott ausgedacht hat, an dem wir sein sollten. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die wir haben sollen. Wir sind hier auf dieser Erde, aber eigentlich ist das hier nur eine Durchgangsstation. Das ist nicht unsere finale, der finale Ort, wo wir sein sollen. Dieser finale Ort, an dem wir sein sollen, ist wieder dieser Zustand, dieser enge Zustand, diese Vertrautheit mit Gott. Ich stelle mir das ziemlich cool vor, mit Gott dann irgendwie im Paradies dann zu wandeln, so wie es dann auch teilweise jetzt hier davor beschrieben steht. Aber dieser Zustand ist de facto noch nicht eingetreten. Wir sind hier in dieser Zwischenstation. Und ich möchte jetzt aber auch darauf eingehen, bei all diesem Schlechten, bei diesen Auswirkungen, bei diesen Folgen des Sündenfalls, gibt es auch eine Sache und jemanden, der diese Sünde überwinden kann. Und wir müssen festhalten, dass die Sünde wirklich ein ernsthaftes Problem darstellt. Wir haben ein ernsthaftes Problem mit Gott. Das ist nicht kleinzureden, das ist unser größtes Problem, was wir mit Gott haben. Aber wenn ihr nochmal guckt, und wenn wir jetzt darüber reden, wie die Sünde überwunden wird, bin ich über einen Vers so ein bisschen hinweggegangen. Und das ist der Vers 15. Da steht nämlich, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und da sind sich sehr viele Ausleger sicher, dass es sich dabei um Jesus handelt. Jesus, der Schlangenzertreter. Und was ganz interessant ist, ist, dass Jesus eben auch, ähnlich wie diese Situation hier im vorliegenden Text, versucht wurde, dass er auch 40 Tage in der Wüste war und da widerstanden hat, dass er eben nicht nachgegeben hat. Und der Satan hat ihm alles Mögliche gezeigt, was er denn alles haben kann. Und Jesus hat dem Satan und der Sünde widerstanden. Und noch krasser eigentlich ist das, was in 2. Korinther 5, Vers 21 steht. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also Jesus nimmt sogar diese Konsequenzen der Sünde, der ganzen Welt, auch deiner persönlichen Sünde, nimmt er auf sich und trägt sie. Und das ist eigentlich unvorstellbar. Man denkt so, ja, er hing da am Kreuz und hat bestimmt stark gelitten. Das ist das eine. Aber dass er wirklich die Sünden der ganzen Welt getragen hat in diesem Moment, das ist unvorstellbar, was er da getan hat am Kreuz für uns. Und man muss ja auch berücksichtigen, er ist Gott, er hätte das nicht tun müssen. Unglaubliches Leid, was wir auch Jesus angetan haben, aber er nimmt dieses Leid auf sich. Und ich will uns jetzt noch so ein paar Hinweise geben, wie wir das auch dafür gerüstet sein können. Wir dürfen uns sicher sein, dass wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Jesus auch unser Leben gegeben haben, dass wir gerettet sind. Trotzdem habe ich ja schon erwähnt, dass wir immer noch Sklaven der Sünde sind, dass die uns immer noch beschäftigt. Und da habe ich drei Punkte aufgeführt, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir wissen, was ist die Wahrheit, was ist die Wahrheit, was ist das Wort Gottes. Und das sieht man auch, wenn man das liest, als Jesus verführt wird in der Wüste, er antwortet eigentlich immer mit Bibelversen. Und der Teufel verführt ihn und er kann richtig, richtig raushauen und sagt hier, zack, nee, so ist das. Wenn wir das sicher sind und die Wahrheit, wenn wir Gottes Wort kennen, dann sind wir weniger anfällig für diese Angriffe. Auf Jesus fokussieren. In Hebräer 12, Vers 1 steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja. Wenn wir auf Jesus hinschauen, der sich uns in der Bibel offenbart, mit ihm sprechen, dann sind wir auch uns nah an ihm halten und sind wir auf einem guten Weg unterwegs. Der dritte Punkt wäre die Gemeinschaft leben. Dass wir, wie wir es heute haben, heute im Gottesdienst zusammen sind, aber auch dann in Hauskreisen oder in 1-zu-1-Beziehungen, dass wir wirklich in der Gemeinschaft leben, uns da gegenseitig ermutigen, weil es ist klar, dass wir alle mal Hochzeiten haben, wo es uns gut geht, auch glaubensmäßig. Es gibt bei jedem Zeiten, wo es uns auch schlecht geht, wo man sich gegenseitig tragen muss. Also zu diesen drei Punkten möchte ich euch ermutigen. Das ist sicher keine vollständige Liste. Gottes Wort kennen und befolgen, auf Jesus fokussieren und die Gemeinschaft leben. Und zu guter Letzt will ich das Ganze nochmal einbetten in, ja, was auch die Sünde, die Sündenerkenntnis, dass dies ein zentraler Punkt ist, auch der Bekehrung. Ich habe das jetzt hier mal in ein paar Punkten aufgeführt, aber wenn ich jetzt zu Gott, wenn ich zu Jesus komme, dann beginnt das eigentlich erstmal damit, dass ich erkenne, ich bin ein Sünder. Ich bin unzulänglich, ich schaffe es nicht, zu Gott zu kommen. Dann muss ich begreifen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass er sie am Kreuz getragen hat. Und ich darf erkennen, wie groß Gott ist, dass er heilig ist, dass er allmächtig ist, dass er unendlich ist, ewig allwissend. Und dass ich sein Geschöpf bin und dass ich begrenzt bin, unvollkommen und dass ich die Vergebung, seine Vergebung notwendig habe. Und da kommt es eben zu dieser Kapitulation. Ich muss wirklich vor Gott kapitulieren und sagen, Gott, ich schaffe es nicht. Du, ich brauche deine Gnade. Ich habe deine Gnade nötig. Hilf mir. Und da haben wir auch eine starke Aussage aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir das tun, so Sünden bekennen, dann reinigt er uns auch davon. Und das ist ein Symbol dafür, dass wir auch hier in der Welt sehen können, ist einfach die Taufe. Wenn jemand sich taufen lässt und sagt, ja, ich lasse meine Sünde von Jesus reinwaschen, ich schaffe es nicht alleine. Und damit hört es aber da nicht auf. Ich habe es auch schon erwähnt, dann geht das Leben eigentlich mit Jesus erst richtig los. Wir sind dann in dem Moment geheiligt und gerechtfertigt, also vor Gott sind wir rein, aber trotzdem stehen wir immer noch unter dem Einfluss der Sünde. Und Paulus beschreibt das, und das ist wirklich was, wo wir eben diese Gemeinschaft brauchen, wo wir im Wort Gottes lesen müssen und wo wir uns auf Jesus weiterhin fokussieren müssen. Und das wird auch so in so einem, Paulus vergleicht das gerne immer mit so sportlichen Beispielen, das finde ich auch eigentlich ganz praktisch, sagt, das ist ein Lauf, das ist ein Marathon, aber du musst ihn auch nicht alleine laufen. Du hast Geschwister an der Seite, wir haben den Heiligen Geist, der uns da auch führt und leitet. Und dann ist das aber hier nicht das Ende, das ist nicht die Endstation. Wir dürfen auf ein ewiges Leben hinschauen, was wir dann in Jesus haben dürfen, wo dieser Ursprungszustand, der hier zerstört wurde, wo der wieder herrscht, wo wir wieder in Herrlichkeit bei Jesus sein dürfen. Und das ist das Schöne. Wenn wir uns der Schwere bewusst sind, die diese Sünde hat, dass die Sünde ein ernsthaftes Problem ist, nicht, dass es irgendwie was ist, ja, habe ich mal, ist ja mal irgendwie schiefgegangen oder sowas, passt schon. Nein, die Sünde ist ein schwerwiegendes Problem in unserem Leben. Und wenn wir das begreifen, begreifen wir aber auch, können wir begreifen, wie groß die Gnade ist, die Gott uns gewährt hat. Und dafür dürfen wir ihm unendlich dankbar sein. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Spurgeon, ein bekannter Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert. Die Gnade der Sündenvergebung ist über alles in der Welt zu schätzen, denn sie ist der einzige und untrügliche Weg zur Glückseligkeit. Die Glückseligkeit wird ja nicht dem Menschen zugeschrieben, der Gottes Gebote treu gehalten hat, sondern dem, der Gottes Gesetz übertreten hat, dem aber aus reicher, freier Gnade alles vergeben worden ist. Dem verlorenen Sohn wird hier bei seiner Rückkehr der Willkommensgruß zugerufen. Ihm gelten die Gesänge und der Reigen, eine vollkommene, augenblickliche und unwiderrufliche Vergebung aller Übertretungen, verwandelt des Sünders Hölle in einen Himmel und macht das Kind des Zornes zum Erben ewiger Herrlichkeit.